Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. In den nächsten zwei Stunden geht es hier um die Frage, wie wollen wir wohnen? Wir sprechen hier über Wohnprojekte für Jung und Alt, für jeder Mann, jeder Frau. Und Sie können mitreden unter unserer bekannten kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Und das ist natürlich ein brennendes Thema angesichts steigender Mieten, angesichts steigender Bau- und Energiekosten. Fragen sich ja tatsächlich viele, ob sie sich ihre Wohnform, in der sie momentan leben, noch leisten können oder vielleicht auch, ob sie sie sich noch leisten wollen. Weil allein in so einem großen Haus ist ja gar nicht unbedingt freiwillig, diese Situation. Schöner wäre ja vielleicht noch, ein, zwei junge Menschen mit einziehen zu lassen, die dafür, weiß ich nicht, den Garten pflegen oder einkaufen gehen. Oder wir stellen uns vor, junge Familien wollen ihren Wohnraum vergrößern, aber am liebsten zusammen mit anderen Familien und auch noch Oma und Opa dazu nehmen. Also ganz viele verschiedene Projekte gibt es ja. Viele haben sich auch schon auf den Weg gemacht in Gemeinschaftsprojekten, in Mehrgenerationenhäusern, in Wohngemeinschaften. Vielleicht gehören Sie ja auch dazu. Und können uns an Ihren Ideen und Erfahrungen teilhaben lassen unter der 0800 2254 2254. Und wenn Sie, was weiß ich, vielleicht mit Freunden ein Mehrfamilienhaus gebaut haben oder eben gerade einen Studenten in, seit Jahren leerstehenden Kinderzimmer haben einziehen lassen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse ist gespräch@deutschlandfunkkultur.de und stellen Sie Ihre Fragen, wenn Sie planen, eine WG mit mehreren Generationen aufzubauen, zum Beispiel. Bei mir sind nämlich Afra Höck und Lennart Herberhold. Sie ist Leiterin der Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen und er hat als Journalist die unterschiedlichsten Wohnprojekte beobachtet. Ich grüße Sie beide. Schönen guten Tag.
Guten Morgen, Frau Heise. Guten Morgen.
Jetzt fange ich mal bei Frau Höck an. Frau Höck, wie wohnen Sie selbst eigentlich?
Ich wohne in einer kleinen Hausgemeinschaft, selbstverwaltet, aktuell mit Baustelle im Garten.
Weil es noch erweitert wird oder was ist denn der Baustelle?
Genau, wir verdichten nach im Garten mit einem kleinen Anbau, damit hier noch ein paar mehr Menschen wohnen können und die Mieten bezahlbar bleiben.
Mhm. Und dieses gemeinschaftliche Wohnen, seit wann sind Sie zusammen?
Seit 2020 ist der Prozess gestartet, 2021 sind wir eingezogen, das heißt, wir wohnen jetzt hier ein gutes Jahr mittlerweile.
Ja. Das ging ja wahnsinnig schnell, oder? Ich meine, 20 findet die Gruppe zusammen, 21 steht das Haus, das ist ja der Wahnsinn.
Genau, wir haben eine Altbau gekauft, Baujahr 1907 aus Privathand und dann musste das sehr schnell gehen, weil die BesitzerInnen das Haus auch verkaufen wollten und ihre neue Wohnung auch gegenfinanzieren mussten. Deswegen mussten wir uns beeilen.
Also können Sie wahrscheinlich nicht nur aus professioneller Sicht, sondern auch noch tatsächlich aus persönlich erlebter Sicht dieses Thema beleuchten. Herr Herberhold, wie wohnen Sie?
Ich wohne in einer Single-Wohnung zur Miete.
Und warum interessiert Sie dieses Thema vor allem gemeinschaftlich oder anders wohnen, sag ich mal, Wohnformen?
Aus mehreren Gründen. Also ein persönlicher Grund ist, dass ich als freier Journalist mich tatsächlich frage, kann ich mir in 10, 20 Jahren die Miete noch leisten? Außerdem frage ich mich mit Ende 40, will ich eigentlich immer als Single alleine in meiner Wohnung sitzen oder sollte ich mir eine Gemeinschaft suchen, wo ich zum einen die Sicherheit hätte, dass die Miete nicht ins Unermessliche steigen kann und dass ich nicht rausfliege aus meiner Wohnung und dass ich eben eine feste Gemeinschaft um mich rum habe. Deshalb habe ich ein Buch geschrieben und mir angeschaut, wie sehen solche Projekte aus.
Ein Buch, wo fünf verschiedene Projekte sind beleuchtet da drin, zusammen, wie Deutschland neues Wohnen ausprobiert, heißt es. Und aus genau diesen Erfahrungen kann Lennart Herberhold uns berichten. Afra Höck ist auch zugegen. Sie geben Anregungen und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung unter der 0800 2254 2254. Oder Sie schicken uns eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und bei mir ist Afra Höck. Sie ist Humangeografin, also geografische Stadtforscherin. Das heißt, sie schaut, wie funktioniert das Zusammenleben in einer Stadt. Frau Höck, habe ich das einigermaßen richtig wiedergegeben?
Ja, das haben Sie einigermaßen richtig wiedergegeben. Also Humangeografie ist quasi die sozialwissenschaftliche Seite der Geografie. Und wir untersuchen also mit sozialwissenschaftlichen Theorien und Methoden, Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens, insbesondere im Hinblick auf räumliche Auswirkungen. Mhm. Und mein persönlicher Schwerpunkt im Studium lag auf geografischer Stadtforschung, also wie formen und verändern ökonomische und soziale Prozesse eigentlich Städte. Ja. Und da ist natürlich das Thema Wohnen sehr naheliegend, sich damit auch zu beschäftigen und sich verschiedene Fragen zu stellen. Also wie organisieren wir als Gesellschaft eigentlich unser Wohnen? Wie funktioniert denn eigentlich der aktuelle Wohnungsmarkt? Wie hat er sich vielleicht auch verändert? Und ich denke, das ist ja heute auch eine zentrale Frage, welche neuen Bedarfe ans Wohnen gibt es denn in unserer Gesellschaft eigentlich?
Genau, die ändern sich ja durchaus, ne?
Genau. Und genau damit, mit dieser Frage beschäftigen wir uns eben auch beim Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen, quasi der Trägerverein der Landesberatungsstelle, für den ich heute quasi hier auch sitze.
Ja, ich war übrigens ganz überrascht. Ich habe sowas gar nicht vermutet, dass es sowas gibt. Eine Landesberatungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen in Hessen, also dieses Netzwerk gemeinschaftliches Wohnen. Ich war ganz erstaunt. Wann ist das entstanden und wie?
Also die Landesberatungsstelle ist quasi ein Projekt des Netzwerk Frankfurts für gemeinschaftliches Wohnen. Die gibt es jetzt erst seit 2021, also noch relativ neu, ist aber eben angedockt beim Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der tatsächlich schon seit 2005 zu diesem Thema arbeitet. Mhm. Der hat sich damals gegründet aus der Initiative von Einzelpersonen und engagierten Gruppen, die gesagt haben, irgendwie bildet dieser Wohnungsmarkt in Frankfurt unsere Wohnbedürfnisse gar nicht ab. Wir finden das nicht, was wir da wollen. Mhm. Und dann haben sich diese Personen und Gruppen zusammengeschlossen und haben dieses Netzwerk gegründet. Und da sind mittlerweile rund 100 Wohninitiativen Mitglied aus Frankfurt und der Region. Das heißt, das sind sowohl Gruppen, die gerade erst anfangen, so darüber nachzudenken, zusammenzuarbeiten, ein Konzept zu entwickeln. Es sind aber auch Gruppen dabei, die eben gerade sich im Bau befinden mit ihrem Gebäuden oder eben auch schon seit mehreren Jahren gemeinschaftlich wohnen.
Und die sich gegenseitig also beraten auch. Und da sind Sie die Leiterin von. Was fällt denn in so einer Beratungsstelle unter gemeinschaftliches Wohnen eigentlich?
Ja, es gibt ja keine so allgemein gültige Definition, was gemeinschaftliches Wohnen ist. Aber wir haben natürlich schon so ein paar Prinzipien, die wir da drin verankern würden. Und erstmal geht es ja darum, dass Personen wie Sie und ich irgendwie uns zusammentun, überlegen, was sind eigentlich unsere Bedarfe und uns dann organisieren und quasi partizipieren an der Schaffung von Wohnraum. Also es ist quasi aus dem Engagement von Zivilgesellschaft entsteht neuer Wohnraum an den Bedarf der späteren NutzerInnen. Mhm. Und da gibt es eben ganz vielfältige, eine ganz große Bandbreite, was dann entstehen kann, weil es eben ja immer dann so konzeptbasiert ist. Also wir würden als Gruppe ein Konzept erarbeiten, das dann unser zukünftiges Zusammenleben beschreibt, dass wir umsetzen wollen. Und wichtig ist dabei eben, dass wir einerseits die Selbstorganisation haben. Also wir engagieren uns, bevor wir einziehen, eigentlich schon für die Gemeinschaft, für die Hausgemeinschaft, für die Nachbarschaft. Und die Zusammensetzung der Gruppe ist selbst gewählt. Normalerweise, wenn wir ja jetzt klassisch mieten oder irgendwo was kaufen, haben wir relativ wenig Einfluss, wie unsere Nachbarschaft ist. Also wir können da total Glück haben, aber man weiß es vorher eigentlich nicht. Und gemeinschaftliches Wohnen, da entscheiden sich Menschen wirklich aktiv für die Nachbarschaft, für die Hausgemeinschaft und für dieses Projekt.
Ja, und genau solche Projekte hat unser zweiter Gast, Lennart Herberhold, besucht und lange begleitet. Besucht ist viel zu wenig gesagt. Er ist Journalist, hat sich eben über zum Teil Jahre einige Wohnprojekte angesehen, hat seine Beobachtungen eben in dem Buch Zusammen, wie Deutschland neues Wohnen ausprobiert, zusammengefasst. Herr Herberhold, ich habe mich so gefragt, war es eigentlich überhaupt schwer, welche zu finden, weil es davon wenige gibt? Wie war Ihr Eindruck da?
Nein, es war nicht schwer. Es war auch so ein bisschen Schneeballsystem, also die viele Projekte kennen sich untereinander. Und was toll war, dass die alle sehr offen erzählen von ihren Prozessen, wie sie sich gefunden haben, welche Konflikte sie auch durchstehen, welche Hoffnungen sie haben, ja.
Und wenn man jetzt mal so, also Sie haben ja auch vorher und in dem Buch sind auch immer wieder so Ausblicke, die etwas über diese direkten Wohnprojekte hinausgehen. Was ist Ihr Eindruck, wie viele, kann man das prozentuell sagen, wie viele Leute beschäftigen sich mit so einem gemeinschaftlichen Wohnen?
Da müssten wir auch nochmal die Frau Höck fragen.
Haben Sie da einen Überblick, also dass man sagen kann, irgendwie so prozentual?
Wie viel? Also nach dem, was mir Wissenschaftlerinnen gesagt haben, sind es 3-4% ungefähr in Deutschland Wohnprojekte. Also Menschen, die entweder zusammen ein Haus kaufen oder was gemeinschaftlich bauen. Also das ist ein sehr geringer Anteil.
Frau Höck, zunehmend oder wie würden Sie das beschreiben?
Wir sehen da auf jeden Fall ja eine zunehmende Tendenz, also auch was Beratungsanfragen gibt an Projektgruppen. Die Pandemie hat natürlich so ein bisschen den Prozess auch verlangsamt, sage ich mal. Da war es natürlich auch sehr schwer, quasi Gruppen aufzubauen. Und trotzdem sehen wir da doch einen steigenden Bedarf auch und ein gestiegenes Interesse am Thema. Mhm. Viele sagen ja, das ist irgendwie jetzt so ein Trend, so ein Hype. Ich würde sagen, das ist halt eine Antwort auf bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen.
Was sind denn so Gründe fürs Umdenken? Herr Haberholt, was waren bei Ihren Gruppen, die Sie besucht haben, Gründe, zusammenzugehen? Ist das Einsamkeit oder Sparsamkeit? Was war?
Ich glaube, es ist beides. Also es sind immer idealistische, emotionale Gründe und auch eben die Überlegung, in zum Beispiel, wenn ich im Mietshäuser-Syndikatsprojekt lebe oder in eine Genossenschaft eintrete, dann ist die Wohnung einfach günstiger. Ich erzähle vielleicht mal ein bisschen von dem solidarischen Dorf Hitzacker im schönen Wendland. Die haben vor ungefähr 6 Jahren angefangen und haben die Grundidee hatte ein Künstler aus dem Wendland, der sagte, es gibt viele alte Menschen in Deutschland, die sich allein fühlen oder die Angst haben. Wenn die Partnerin der Partner stirbt, dann sitze ich ganz allein in meiner Butze. Und es gibt viele Geflüchtete in Deutschland, das war ungefähr 2015, die sich auch entwurzelt fühlen. Und wir gründen jetzt ein Dorf. Wir bauen gemeinsam ein richtiges kleines Dorf. Und da war eben ganz stark dieses emotionale Bedürfnis nach einem neuen Zuhause und nach einer neuen Gemeinschaft. Und ich glaube, das treibt, wie gesagt, neben der Frage mit den sicheren Mieten, viele Menschen an, die in eine Gemeinschaft ziehen wollen oder eine aufbauen wollen.
Voraussetzung ist doch aber wahrscheinlich durchaus, also weil Sparsamkeit war ein Faktor, der einen da zum Nachdenken bringt, vielleicht in so eine Gemeinschaft zu gehen. Aber Frau Höck, man spart ja nicht von Anfang an, sondern muss erstmal auch ganz schön viel investieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann muss schon sagen, dass es natürlich am Anfang so, also die meisten Menschen, die sich für gemeinschaftliches Wohnen entscheiden, die kommen ja auch nicht vom Fach. Das heißt, man arbeitet sich ja schon auch ganz schön ein in Themen, die mit denen man vorher vielleicht gar nicht viel zu tun hatte, seien es architektonische Fragen, wie Gruppenbildungsprozesse, in welche Rechtsform können wir das umsetzen, wie können wir eigentlich gemeinschaftlich finanzieren. Das sind ja alles Fragen, die dann eben neu oft dann hinzukommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es gibt aber auch schon Unterschiede darin, wie viel Arbeit, wie viel Selbstorganisation dann dort drinsteckt. Das kommt dann ein bisschen auf das Modell an, für welches man sich auch entscheidet, welches man realisiert bekommt. Also gehen wir auf ein ganz stark selbstverwaltetes Projekt, wo wir einen eigenen Träger gründen und wie beispielsweise eine Genossenschaft, oder schlüpfen wir im Rahmen von einem Mieterverein unter dem Dach von einer Wohnungsbaugesellschaft haben dann auch sicherlich trotzdem auch viel damit zu tun, aber haben zumindest einen professionellen Akteur auch an der Seite, der dort dann eben die Bauaufgabe übernimmt. Also da gibt es schon auch eine Variation und das ist ja auch immer eine Frage, die wir jetzt in der Beratung stellen. Also wie viel was möchten Sie eigentlich? Also was wollen Sie so sehr viel Verantwortung tragen und dafür ganz viel Gestaltungsspielraum haben? Oder sagen Sie eigentlich, will ich vor allem gerade nicht wohnen und selber gestalten, da gehe ich auch ein paar Kompromisse ein und dafür habe ich aber jemanden, der für mich baut.
Ja, genau diese Fragen interessieren uns heute hier in unserer Sendung. Wie wollen wir wohnen? Alternative Projekte für Jung und Alt wollen wir hier mal so ein bisschen zusammentragen, auch mit Ihrer Hilfe. Der Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer 0800 2254 2254, unsere Telefonnummer. Und die hat gewählt Jochen Habermann. Schönen guten Morgen, Herr Habermann.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Frankfurt am Main in das Studio und an die Gäste. Ich muss gleich mal widersprechen. Der Kollege da hat gesagt, wer interessiert sich denn für gemeinschaftliches Wohnen, hat dann irgendeine Zahl genannt, 2-3%. Da muss ich sagen, das halte ich also für unsinnig.
Was glauben Sie?
Für eine falsche Information. Ich bin hier in einer Mieterorganisation seit 10 Jahren. Und wenn hier in Frankfurt eine Veranstaltung über Wohnen ist, dann ist die immer voll. Also die Leute haben Interesse dran. Aber, und das ist das Entscheidende, der erste Punkt, dass die gesetzlichen Bestimmungen, die behindern derartiges, also das Bundesbaugesetz auf der einen Seite und auch die Landesregierung, hier bei uns zum Beispiel in Hessen macht das, sie hat vor vielen Jahren die Zweckentfremdung ausgesetzt hier in Hessen, das heißt, also wenn Wohnungen leer stehen, war das früher so, dass die Kommune konnte dann eingreifen und das entsprechend regeln. Das geht jetzt nicht. Und obwohl der grüne Wohnungsminister da an der Spitze ist, der weigert sich und meint, das ist nicht in Ordnung. Das ist zum Beispiel die eine Sache. Also es muss politisch anders
gewollt sein. Ja. Herr Habermann, darf ich Sie ganz kurz, Sie scheinen ja da richtig vom Fach oder sich eingearbeitet zu haben. Leben Sie in Gemeinschaft? Darf ich das fragen?
Nein, ich habe ja das Glück vor 40 Jahren etwa, da habe ich studiert, also das ist schon sehr, sehr lange her, da habe ich hier eine Sozialwohnung bekommen und das sind private Besitzer, damals war man drei Familien, die das besitzt haben, jetzt sind es noch zwei. Und da muss ich sagen, die sind also sehr human. Also ich zahle gerade hier in Frankfurt eine Miete, wenn ich das sage, zwei Zimmer für 46 Quadratmeter, 600 Euro. Da guckt mich jeder an und fragt,
das gibt's noch, ja, genau.
Ich habe Glück gehabt, aber ich weiß, was hier in Frankfurt losgeht und das sind die Wohnungsbaugesellschaften, die privaten. Mhm. Und das ist eigentlich die Ideologie, die von den Regierungen sowohl in Frankfurt, in der Bundesrepublik und aber auch im Land, die also meinen, hier geht es also da um die Profite und die Rendite und dann werden hier die alten Mieter werden rausgetrieben aus ihren preiswerten Wohnungen, werden renoviert und dann als Eigentumswohnung verraubt. Also das ist ein System.
Herr Habermann, Sie haben vor allem ein Thema angesprochen, weil wir ja beim gemeinschaftlichen Wohnen und bei den Wohnprojekten sind. Bei diesem Rausekeln von Mietern, da muss man natürlich sich nicht erstmal stark machen und an Mietervereine gehen und sich beraten lassen, weil oft gibt es da ja doch auch noch Möglichkeiten. Aber dieses Stichwort, Sie sagten, Bauverordnungen würden da solchen gemeinschaftlichen Projekten eigentlich entgegenstehen. Frau Höck, das sind ja wahrscheinlich genau die Fragen, mit denen Sie sich auch die ganze Zeit rumschlagen müssen. Inwieweit stehen Behörden und Vorschriften gemeinschaftlichem Bauen, gemeinschaftlichen Projekten im Wege?
Ja, danke für die Frage und danke auch für den Anruf. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben es einfach gerade mit einem, man sagt ja auch, einer Baukrise zu tun, mit einer Wohnungskrise. Und es ist natürlich eine politische und gesellschaftliche Frage, wie können wir das denn eigentlich lösen? Was sind da so Lösungsbausteine dafür? Und wir sehen auf jeden Fall, dass es, wie unsere Gesetzgebung und so weiter gestrickt ist, das eben oft nicht so zugeschnitten ist für die Bedarfe von gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Also es kann an ganz vielen Stellen auftreten. Das kann sein, dass ein Projekt beispielsweise die Idee hat, möglichst autofrei wohnen zu wollen. Und das ist aber gar nicht beispielsweise so einfach, das dann umzusetzen, wenn bestimmte Stellplatzsatzungen gelten. Und also an solchen Faktoren, da kommt man ganz schnell in bestimmte Schwierigkeiten als Projekt, dann vielleicht da auch das umzusetzen, was man sich eigentlich so vorstellt, weil es eben bestimmte Vorschriften auch gibt. Es ist auch, beispielsweise sehen wir das im Bereich Förderung, also dass die Förderprogramme oft dann zugeschnitten sind für Wohnungsunternehmen, die in großer Masse produzieren, was ja auch gut ist und gleichzeitig dann aber, wie es ja bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten mit einer ganz anderen Investorengruppe zu tun hat, die eben so eher so Einhausinvestoren sind, die einfach ganz anders funktionieren, dadurch, dass sie eben keinen großen Gebäudebestand haben und eben immer diese innovativen Gedanken auch mittragen, also wie gesagt, andere Mobilität anders zu organisieren, Flächen anders zu organisieren. Und da kommt man ganz schnell an Schwierigkeiten. Und das ist etwas, woran wir natürlich arbeiten. Und es hat sich da schon auch viel getan. Wir sehen, dass hessenweit, gerade was die Grundstücksvergabe angeht, dass mittlerweile viele Städte in Hessen auf sogenannte Konzeptverfahren zurückgreifen. Das heißt, zu gucken, wie kann man eigentlich als Gruppe, wo man ja immer ein bisschen länger Zeit braucht, auch so eine Finanzierung zu organisieren, wie hat man da Zugriff auf Liegenschaften? Und da haben sich schon viele hessische Kommunen, beispielsweise, ich spreche jetzt eben von Hessen, weil ich mich da auskenne, auf dem Weg gemacht. Wir sehen das aber auch bundesweit, da auf den Weg zu gehen, eben Grundstücke nach Konzept zu vergeben, um dieser Innovation auch einen Raum zu geben.
Also das heißt, langsam geht es in die, sage ich jetzt mal, richtige Richtung, sagt Afra Höck, Stadtforscherin und Leiterin der Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen. Bei mir ist auch Lennart Herberhold, der als Journalist verschiedenste Projekte besucht hat und begleitet hat. Am Telefon war Jochen Habermann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf, Herr Habermann, und für das...
dran. Ich wollte Ihnen noch einen Tipp geben, weil
ein
Ihnen
Tipp,
Hessen jetzt da ist, wegen eines Hauses. Es gibt hier in Frankfurt im Stadtteil Nordend ein Haus, 59 gebaut. Das war so gebaut mit den tragenden und nicht tragenden Teilen, dass man die Wohnung je nach Bedarf konnte man ein Zimmer, zwei, drei und vier Bettzimmer, Zimmer,
Wohnungen
machen. Und jede Wohnung, egal wie groß, hatte eine Naschzelle und eine Küche. Und je nachdem, wie der Bedarf war, sogar für Leute, die da drin waren, nehmen wir mal an, sie hatten Kinder, dann war das eine Vierzimmerwohnung. Und wenn die Kinder irgendwann ausgezogen sind, konnte das verkleinert werden. Das ist eine hochinteressante Sache in der Ringertstraße. Leider ist das von an private Investoren das gekauft und jetzt wird Eigentumswohnung mal. Das ist zum Beispiel eine unglaublich gute Sache, wenn man sozusagen Häuser so baut, dass sie flexibel in ihrer Größe und Schnurschnitt verändert werden können, ohne dass man sie abreißt. Das wollte ich nur noch mal in die Diskussion bringen.
Ein wunderbarer Tipp, Herr Habermann, dem wir noch nachgehen, weil auch genau so ein Projekt kann uns Herr Haberholt auch noch mal näher bringen. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Am Samstag im Gespräch unser Thema, wie wollen wir wohnen? Alternative Projekte für Jung und Alt stellen wir Ihnen vor oder Sie stellen sie uns vor, genauso gut unter der 0800 2254 2254 oder per E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und bei mir sind Lennart Herberholt und Afra Höck, die sich ja beruflich auf jeden Fall damit beschäftigen. Am Telefon ist jetzt Stefan Hempel. Herr Hempel, schönen guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Hallo. Sie haben Erfahrung mit alternativen Wohnen oder sage ich mal im Wohnprojekt?
Ja, jetzt seit 3 Jahren und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung oder eine der besten Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen konnten, in so ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu ziehen. Also wir wohnen im Wohnprojekt Roh 70, das ist ein Wohnprojekt in Weimar in Thüringen. Wir haben angefangen 2015 das ehemalige Klinikum in Weimar umzubauen zu einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt und jetzt wohnen hier über 200 Menschen zusammen in 3 Gebäudeteilen auf 22.000 Quadratmetern am Stadtrand von Weimar und das ist ist wunderbar. Also das ist eine ganz tolle Sache und ich kann das eigentlich jedem nur empfehlen, der sich dafür interessiert und sowas machen möchte, das in Angriff zu nehmen. Und
aber Herr Hempel, ganz kurz, wer hat das denn eigentlich in Angriff genommen? So, das Klinikum stand offenbar leer und Sie und eine Handvoll Freunde wollten größer wohnen, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Also es stand 10, 15 Jahre lang stand das Klinikum leer und dann hat sich so eine kleine Initiativgruppe hier in Weimar gegründet, das waren 10 Leute. Zusammen mit einem Projektkoordinator, sage ich mal, und haben sich für dieses Gebäude interessiert. Und die Stadt Weimar hatte sich damals entschlossen, das erste Mal dieses Gelände, weil das auch eine sehr schwierige Liegenschaft war, in der Konzeptvergabe zu vergeben, in Kombination mit einem Anhandgabeverfahren.
Anhandgabeverfahren,
muss ich kurz erklären. Also Konzeptvergabe, das werden Sie sicherlich nachher noch mal ein bisschen erläutern, was das genau ist. Und Anhandgabe heißt eigentlich, dass wenn ein Konzept gewonnen hat in einer Ausschreibung, dass wir ein Jahr lang Zeit hatten, das Projekt weiterzuentwickeln, weil wir waren quasi nur 10 Leute, ohne Eigenkapital, ohne alles, dass man dann ein Jahr lang Zeit hat, dieses Projekt zu entwickeln und zu so einer Reife zu entwickeln, dass diejenige Institution, die den Zuschlag vergibt, die Sicherheit hat, dass das Objekt auch weiter realisiert wird.
Da muss ich ganz kurz mal, waren Sie denn Fachleute? Sind Sie nicht? Also weder Geld noch Fachwissen?
Weder Geld noch Fachwissen.
Aber viel Mut.
Hat uns auch niemand zugetraut, dieses Projekt zu realisieren. Also ein Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro hatte das dann am Ende. Und aber wir waren dann doch so überzeugend, und hatten auch so gute, starke Partner mit im Boot, dass das dann doch die Entscheidungsgremien in der Stadt Weimar dann überzeugt hat, uns diesen Zuschlag zu geben. Und wir haben es dann geschafft, innerhalb von einem Jahr sind wir gewachsen von 10 Personen auf 100 Menschen haben 2 Millionen Eigenkapital eingesammelt.
Und eingesammelt, also wo haben Sie das also, eingesammelt?
Also muss ich dazu sagen, es ist eine Genossenschaft.
Genossenschaft gegründet, das sind ja alles so Stichworte. Ne?
Eigenkapital. Und Eigenkapital sind quasi die Genossenschaftseinlagen, die dann eingelegt worden sind. Also es musste pro Quadratmeter Wohnfläche 400 Euro eingezahlt werden als Genossenschaftsanteile. Heißt für eine 100 Quadratmeter Wohnung 40.000 Euro. Das ist jetzt kein Geld, was man quasi, man investiert es zwar, aber es gehört einem trotzdem noch. Das heißt, wenn man aus der Genossenschaft auszieht, bekommt man das Geld wieder zurück. Also nicht wie bei einer Eigentumswohnung, wo man eine Wohnung kauft, sondern das ist wirklich geliehenes Geld sozusagen oder was halt nicht auf der Bank liegt, sondern bei der Genossenschaft liegt. So. Und genau. Und innerhalb eines Jahres hatten wir das geschafft und dementsprechend auch die Anhandgabebedingungen erfüllt. Also gab es noch ein paar mehr Randkriterien, die erfüllt werden mussten. Und dann konnten wir das Gelände kaufen und sind dann in die Sanierung gegangen.
Wenn wir das ganze Programm, weil Sie sind ja noch immer ganz begeistert, haben Sie ein Projekt, wo Sie auch was, also wo die ganzen 200 Menschen was miteinander zu tun haben? Also wollen Sie Gemeinschaft sein oder wollten Sie einfach guten Wohnraum
schaffen? Nee, also also die Intentionen, warum die Menschen hierher gezogen sind, sind ganz unterschiedlich. Also bei 200 Menschen ist klar, die ticken nicht alle gleich, ist logisch. Aber was uns schon eint, ist, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise gemeinschaftlich wohnen wollen. Die einen mehr, die anderen weniger. Dementsprechend gibt es auch ganz unterschiedliche Initiativen hier bei uns in der Gemeinschaft. Also es gibt ganz viele Gruppen, das fängt beim Gemeinschaftsgarten an, über Sauna, über also wir sind auch gemeinschaftlich verwaltet, also wir verwalten uns auch selber, das heißt, es braucht auch Arbeitsgruppen für die verschiedenen Bereiche, Instandhaltung Gebäude, Instandhaltung Außenflächen etc. pp. Wir sind ja auch immer noch, müssen auch irgendwann umfinanzieren. Das heißt, es gibt auch wieder eine AG Finanzen, die sich um diese Finanzierungsfragen kümmert. Also durch dieses Gemeinschaftliche kommt zum einen durch das gemeinschaftliche Arbeiten, indem wir dieses Objekt hier gemeinschaftlich verwalten und aber auch durch diese Aktivitäten, die wir auch entfalten. Also es gibt jeden Freitagabend macht irgendjemand hier ein Feuerchen, kann man sich ans Feuer setzen mit der Klampe ein bisschen, also es klingt ein bisschen sehr romantisch. Ja. Aber ist schon toll. Aber also, es gibt auch Konflikte, also das darf man nicht verneinen. Also hier ist nicht eitel Sonnenschein, sondern da, wo Menschen wohnen, gibt es auch Konflikte, die ausgetragen werden müssen und die dann ausdiskutiert werden. Und man reift mit so einem Projekt auch sehr gut und man lernt vor allen Dingen sehr viel an so einem Projekt für sich persönlich und fürs Leben.
Herr Hempel, da haben Sie uns jetzt ganz viele Stichworte auch schon geliefert, die wir bestimmt noch das ein oder andere Mal hier hören werden und vertiefen werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich.
Also, ich muss noch einen Aspekt reinbringen, der mir ganz wichtig ist, das ist so gemeinschaftliche Wohnprojekte vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Also ich bin ja jetzt noch gar nicht auf unsere Bewohnerstruktur eingegangen, also das ist bei uns hier ganz bunt gemischt, ungefähr ein Drittel Kinder, ein Drittel Erwachsene mittleren Alters und ein Drittel Erwachsene 50 plus, sage ich jetzt mal so. Also es ist wirklich bildet quasi die Gesellschaft sehr gut ab. Und ich finde solche gemeinschaftlichen Wohnprojekte gerade vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft, wo auch ein zunehmender Unterstützungsbedarf, Pflegebedarf besteht, der rein institutionell gar nicht abgedeckt werden kann vom Staat.
Also das ist bei Ihnen auch tatsächlich schon mitgedacht, dass man sich da gegenseitig unterstützt.
Genau, und das passiert auch tagtäglich. Also es ist auch täglich gelebte Praxis. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Aspekt, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte gerade diese Schieflage in der Gesellschaft, auf die wir ja in den nächsten 30, 40 Jahren zusteuern werden, eine Möglichkeit bieten, dieses ein bisschen abzufedern. Und das eigentlich, glaube ich, in der Politik noch nicht so richtig angekommen ist. Letzter Punkt dazu.
Jetzt müssen Sie ganz kurz werden, weil wir haben nämlich andere Leute in der Leitung, die vielleicht auch noch den einen oder anderen Gedanken beisteuern
können. In der Politik ist das leider noch nicht angekommen. Also gerade, ich sehe das hier in Thüringen, Erfurt, Weimar, Jena, die anderen Projekte, die hier gerade so am Start sind und versuchen groß zu werden, die haben da sehr stark zu kämpfen mit Widerständen in den Verwaltungen, in der Politik. Also dieses ganze Thema ist leider immer noch sehr, auch wenn es schon wahnsinnig viele Wohnprojekte in Deutschland gibt, für die Verwaltung ist das immer noch sehr viel Neuland. Da muss man sehr viel Aufklärungsarbeit
Die wir ja versuchen in dieser Sendung auch aufzuklären. erklären und zu leisten. Herr Hempel, Sie haben einen ganz großen Teil dazu beigetragen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die bildhafte Beschreibung von Roh 70 und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende in die Gemeinschaft. Wir lernen jetzt ein anderes Projekt kennen, das heißt Viertel 8 und ist in Mannheim beheimatet. Das ist eins der Projekte, die in dem Buch von Lennart Herberholt beschrieben werden. Und ich begrüße ganz herzlich Annette Schrimpf. Schönen guten Tag, Frau Schrimpf.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Ihnen, ich fasse es mal kurz zusammen, ist das eingetreten vor einigen Jahren, wovor viele Leute Angst haben, nämlich dass plötzlich eine Mitteilung in den Briefkasten flatterte, dass das Haus verkauft wird, in dem man und noch andere 8 Personen oder 8 Wohneinheiten sind, dass das Haus verkauft wird an einen Investor vielleicht. Und da haben sich in diesem Altbau in Mannheim die 8 Gruppen, die dort wohnten und die Gewerbe, die dort ansässig sind, das ist unter anderem eine Buchbinderei, die es seit, ja, nächstes Jahr habe ich gelesen, 110 Jahre gibt. Und Sie sind eine derjenigen, die das nämlich leiten, die Nachfahren, die in Familien, den Familienbetrieb weiterleiten. Frau Schrimpf, so war die Situation. Also, das Haus soll verkauft werden. Die Gedanken, als diese Mitteilung kam, wie waren die bei Ihnen und Ihren Eltern, die im Haus wohnen?
Naja, wir sind natürlich erstmal ein bisschen erschrocken, denn so ein Hausverkauf bedeutet ja schon natürlich auch immer Veränderungen. Man weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Und was bei uns dazu kam, also das Haus wurde 10 Jahre vorher schon mal verkauft. Das ist relativ glimpflich abgegangen, aber die Situation außenrum hat sich verändert. Also mittlerweile ist unser Viertel ein Sanierungsgebiet, also solches ausgerufen worden. Lockte natürlich viele Investoren in den Stadtteil und der Wohnraum ist sehr viel begehrter geworden. Und für uns hieß es einfach, dass wir jetzt doch vielleicht wirklich auch Angst haben mussten, dass sich da sehr viel verändert und wir unseren Wohn- bzw. Arbeitsraum verlieren.
Und dann sind Sie, glaube ich, als vor allem treibende Kraft, weil Sie wollten, dass Ihre Eltern die Wohnung behalten. Sie selber wohnen gar nicht in dem Haus, aber Sie betreiben eben die familiengeführte Buchbinderei, dass das Haus gekauft wird. War das schwer, die anderen davon zu überzeugen, die anderen Mitbewohner, die ja ganz unterschiedlich viel Geld wahrscheinlich auch haben?
Ja, also erstmal zum Punkt Geld. Wir haben eigentlich eher nicht das Geld, um ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Wir haben auch eine sehr unterschiedliche Bewohnerstruktur gehabt. Aber das Besondere an dem Haus war eigentlich, dass es schon immer eine gute Hausgemeinschaft gab. Also es war dort kein anonymes Wohnen. Wir kannten uns. Trotzdem war es so, dass halt dass wir eigentlich ein Mieter waren, ne? Also wir wollten dort entweder arbeiten oder wohnen, aber jetzt selbstverwaltetes Wohnen oder sonst irgendwas war für viele von uns doch eigentlich eher ein Fremdwort. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, geht der zweite Hausverkauf genauso glimpflich ab wie der erste? Und dann da die Leute zu überzeugen, dass die Zeiten sich einfach geändert haben und wir wahrscheinlich ein zweites Mal nicht mehr so glimpflich davonkommen, das hat schon viel Mühe gekostet.
Ja. Das heißt, also Sie haben sich dann eben zusammengetan mit viel Überredung, wie ich höre, und dann mussten Sie Geld auftreiben. 2,1 Millionen, die hat man ja, haben Sie ja gerade geschildert, eben nicht. Wie haben Sie das Geld aufgetrieben?
Wir haben halt in unserem Umfeld alle Leute darüber informiert, dass dieses Haus verkauft werden soll und wie dann die Situation für uns quasi aussehen könnte. Ne? Wir haben uns also auch Hilfe geholt. Also das heißt, wir haben eine Beratung vom Mietshäuser-Syndikat bekommen. Wir haben vom Mieterverein in Mannheim Unterstützung bekommen und haben da natürlich schon versucht, möglichst vielen Leuten unsere Geschichte zu erzählen. Und da die Situation ja eben sich immer weiter zuspitzt, dass Leute ihre Miete nicht mehr bezahlen können, war das für manche in der Stadt, vor allen Dingen auch bei uns im Stadtteil, ein großes Anliegen, so eine Insel zu erhalten.
Also das heißt, der Tipp Öffentlichkeit schaffen, weil man unbedingt da oft dann Leute mit ins Boot holt, die gar nicht da wohnen wollen, sondern die aber einfach interessiert sind, dass sich was verändert in der Stadt.
Genau. Ja. Also es ist ganz, ganz wichtig und wir haben leider auch irgendwann Verbot bekommen, an die Öffentlichkeit zu gehen und waren von daher sehr froh, dass wir das von Anfang an gemacht haben. Ja.
Ich wollte mal jetzt rüberschalten zu Frau Höck, die ja als Landesberatungsstelle genau solche Verfahren wahrscheinlich begleitet. An die Öffentlichkeit gehen, Frau Höck, wäre das auch so ein Tipp, den Sie geben würden?
Also wir sind jetzt, ich muss jetzt ein bisschen differenzieren, wir sind ja eigentlich für gemeinschaftliche Wohnprojekte zuständig, da ist es sehr, also genau, es gibt die Fälle, dass Menschen es schaffen, ihr Haus zu kaufen, es ist voll schön zu hören, dass es da geklappt hat. genau, das ist dann ja aber auch nochmal so ein bisschen das Thema Bestandsschutz. Da möchte ich gerne auch noch auf ein Projekt aus Frankfurt verweisen, weil ich das nochmal so eine tolle wohnungspolitische Ergänzung finde. In Frankfurt hat sich jetzt nämlich vor kurzem eine genossenschaftliche Immobilienagentur gegründet, die als Dienstleistungsgenossenschaft HausbesitzerInnen berät. Also es ist ein Zusammenschluss aus gemeinwohlorientierten Wohnungsunternehmen, also Genossenschaften vornehmlich, Vereinen und der Stiftung und auch der Stadt Frankfurt. Und die Idee ist eben, BestandsmieterInnen zu schützen. Und da geht es eben auch darum, mit den EigentümerInnen zusammen, die wenn EigentümerInnen verkaufen wollen, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten, wie so ein Hausverkauf stattfinden kann, ohne dass es danach zu so starken Mietsteigerungen kommt.
Also wenn man als Verkäufer gar nicht daran interessiert ist, das Allermeiste da rauszuquetschen aus dem Objekt, sondern wenn man eigentlich auch daran interessiert ist, dass das Wohnen im Viertel gut bleibt. Wie heißt denn diese Agentur, von der Sie reden?
Die Genossenschaftliche Immobilienagentur, GIMA Frankfurt. Die Idee kommt auch aus München, also da gibt es auch so eine Institution schon länger. Und in Frankfurt hat dadurch auch schon der erste Hausverkauf jetzt stattgefunden. Das war ein Haus, was zwei älteren Schwestern gehört hat, die dort aufgewachsen sind und gesagt haben, sie möchten, dass da die Bewohner wohnen bleiben können.
Ein wunderbares.
Also auch das nochmal als ein spannender
Baustein. Auch ein spannender Baustein. Und jetzt die letzte Frage an Frau Schrimpf. Sie haben es ja nun geschafft, also sowohl das Geld aufzutreiben, als auch die Wohnung dann eben tatsächlich, also das Haus zu kaufen und weiter ihre Eltern da zum Beispiel wohnen zu bleiben. Die anderen Wohnzimmer, ihre Buchbinderei existiert auch noch. Heißt das dann irgendwie, dass in der Eigentümergemeinschaft das Leben jetzt ganz einfach ist? Weil der andere Anrufer sagt ja auch, nein, da muss man auch schon weiterhin ganz schön zusammenhalten. Das ist was anderes als Mieterin zu sein, oder?
Also zum einen sind wir keine Eigentümergemeinschaft, sondern wir sind tatsächlich, also wir haben einen Hausverein gegründet, haben da noch eine GmbH gegründet und wir sind jetzt quasi Mieter und Eigentümer zugleich. Also wir zahlen nach wie vor Miete an unsere GmbH und Teil der Genossen, Wortfindungsstörungen. Teil der GmbH ist eben dieser Hausverein und in dem Hausverein sind wir ja alle als Mieter vertreten.
Okay. Ja. Und darum also
das
müssen
heißt, wir haben selber gar nicht unbedingt Geld eingelegt, so wie es bei Genossenschaften der Fall ist, sondern wir haben Leute mobilisiert, die bei uns Direktkredite eingelegt haben und daraus haben wir unser Eigenkapital gegründet. Ja. Und das heißt, wenn bei uns jemand auszieht, kann er nichts mitnehmen, sondern er ist einfach Mieter, zahlt seine Miete und wenn er auszieht, dann zieht jemand anderes ein und tritt an dessen Stelle.
Aber gesichert ja. Haben Sie durch dieses Projekt, dass erstmal die Mieten tatsächlich bezahlbar bleiben?
Genau, also wir haben uns quasi gegen einen Investor durchgesetzt, haben das Haus übernommen und da wir keinen Profit machen müssen, wollen, dürfen, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Mieten eben etwas niedriger zu halten. Ja. Aber wir leisten halt viel an Eigenarbeit. Ne? Also wir machen eben die Hausverwaltung, wir haben einen Altbau übernommen, da gibt es ständig irgendwelche Sanierungsgeschichten, die anstehen und so weiter. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit, Finanzarbeitsgruppe und so weiter. Also da gibt es viel zu tun.
Viel zu tun, wenn man sich so zusammenschließt, aber eben auch viel zu retten. Frau Schrimpf, dankeschön, dass Sie Ihre Erfahrungen hier mit Ihrem Projekt Viertel 8 in Mannheim vorgestellt haben in unserer Sendung, in der es geht um die Frage, wie wollen wir wohnen?
Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke für Ihre Teilnahme hier. Und jetzt haben wir Tino Metzger am Telefon. Wir haben noch einige Minuten bis zu den Nachrichten. Eine lange, lange Phase des Austausches, weil es so ein wichtiges Thema ist. Herr Metzger, Sie rufen aus Leipzig an. Wohnen Sie schon gemeinschaftlich oder tragen Sie sich mit einem solchen Gedanken?
Ja, erstmal einen schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Und ich trage mich schon mit dem Gedanken, wohne aber zurzeit noch alleine, erlebe das aber auch so in meinem Umfeld immer mehr, dass sich Leute in Gemeinschaften begeben oder ja eben auch mit dem Gedanken tragen, das in Zukunft zu machen. Und ich hätte mal eine Frage an Herrn Herberholt.
Bitte?
Mich würde interessieren, ob er bei seinem Streifzug durch die Gemeinschaften auch erfahren hat, wie sich die Gemeinschaft sozusagen zusammengefunden hat, beziehungsweise was so relevante oder wichtige Aspekte sind, die man sozusagen, bevor so ein Projekt starten kann, bei der Zusammenfindung der Leute sozusagen.
Worauf man achten muss, ne?
Worauf man achten muss, ja. Also was wichtig ist, was sich hinterher vielleicht als ungünstig herausstellt, wenn man es nicht macht und so.
Herr Herberholt.
Was ich Ihnen da sehr ans Herz legen kann, Herr Metzger, ist das Netzwerk Immophilien, also Immophilien, wo verschiedene Projekte zusammengeschlossen sind, wo Leute sich austauschen und wo man auch Projekte finden kann. Und es gibt in verschiedenen Städten, wir hatten schon kurz angesprochen, zum Beispiel in Frankfurt eben auch Institutionen, die im Auftrag der Kommunen Gemeinschaften beraten. Und auch da können Sie eine Gemeinschaft finden. Was die Dauer angeht, das sind lange Prozesse, da muss man sich drauf einstellen. Also das dauert...
Das ist mir schon bekannt, ja, das habe ich schon mal gehört. Also bis 2-3 Jahre, wenn sich neue Leute zusammenfinden, habe ich schon mal mitgekriegt, ja.
Richtig, und bis dann gebaut wird. Bauen ist ja ein langer Prozess, da werden ja nicht nur ein paar Steine zusammengekloppt, da müssen Genehmigungen eingeholt werden, es muss finanziert werden. Es gibt aber auch Gemeinschaften, in die man später einsteigen kann, wenn die schon gebaut haben. Aber man braucht, das habe ich bei allen Gemeinschaften in meinem Buch erfahren, man braucht wirklich einen langen Atem und Durchhaltevermögen. Aber was man bekommt, ist eben eine Gemeinschaft und eine gewisse Sicherheit des
Wohnens. Auf was muss sich die Gemeinschaft, also was muss man sich befragen, wenn man so eine Gemeinschaft bildet? Was haben die Leute sich selber, also wie haben sie sich selber reflektiert, was sie wollen? Was ist da wichtig, wirklich aus sich erstmal ja vielleicht auch rauszubekommen, was man will, Herr Herberholt? Was muss, wenn Herr Metzger jetzt sich mit seinen Freunden und Freundinnen zusammensetzt, was müssen die sich wirklich fragen?
Ich glaube, ganz grundsätzlich, also lässt sich das zuspitzen auf die Frage, was wünsche ich mir genau vom gemeinschaftlichen Wohnen? Geht es mir mehr darum, dass ich eine sichere Wohnung habe? Wenn ich mich aber total darauf fixiere, besteht die Gefahr, dass ich in Konflikt mit denen gerate, die idealistischere Vorstellungen vom gemeinschaftlichen Wohnen haben. Warum will ich in die, jenseits von der finanziellen Frage, die emotionale Frage, warum will ich in so eine Gemeinschaft ziehen? Was erwarte ich von so einer Gemeinschaft? Ich habe auch von Gemeinschaften gehört, wo die Erwartungen zu groß waren. Also wo man alles hineinprojiziert hat in dieses gemeinschaftliche Leben. Das soll bitte alle Bedürfnisse befriedigen.
Ja.
Und das kann dann schnell zu Enttäuschungen führen.
Also die Frage ist ganz wichtig, sicherlich im Vorfeld zu klären, wie gehen wir als Gemeinschaft mit den einzelnen Bedürfnissen um?
Wie weit sind Sie schon in Ihrer Bildung einer Gemeinschaft, Herr Metzger?
Ich noch gar nicht. Ich habe es nur so ringsherum mal erfahren, was so die Leute erlebt haben. Aber das war eben auch ganz unterschiedlich oder was, ja, wie die so miteinander zu tun hatten oder wie andere sich beschäftigt haben und sich selber Fragen gestellt haben. Ja, wenn ich jetzt einen Hund haben will und gibt es einen Hundeallergiker, ist das jetzt total tabu oder wie kann man damit umgehen? Ist das dann gleich gestorben? Also jetzt mal so plakativ.
Also derlei auf jeden Fall vorher abklären. Herr Metzger, danke schön für Ihren Anruf und Ihre Fragen. Wir erfahren heute...
Vielen Dank für die Antwort.
Ein schönes Wochenende noch. Wir erfahren hier heute ganz viel über Ihre Gedanken zum Thema, wie wollen wir eigentlich wohnen? Gibt es schon Alternativen für uns? Will ich alleine in einer Gemeinschaft wohnen? Habe ich einen Anspruch auf Nachhaltigkeit beispielsweise? Oder will ich solidarisch sein und da Leute mitnehmen in mein Wohnprojekt? Fragen an Afra Höck, die Leiterin der Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen, und an Lennart Herberhold. Er ist Journalist und hat diverse Projekte von verschiedensten Wohnformen über mehrere Jahre begleitet. Zusammen heißt sein Buch "Wie Deutschland neues Wohnen ausprobiert". Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254 und die hat gewählt Hermann von Stosch. Schönen guten Tag, Herr von Stosch.
Ja, hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Jetzt und? Muss ich erstmal wahrscheinlich mal wieder umstellen.
Nee, Sie sind gut zu hören.
Muss ich da jetzt nicht von Lautsprecher auf...
Wir hören Sie gut. Am besten, Sie fangen einfach an und erzählen uns, ob Sie noch alleine wohnen, in Kleinfamilie oder schon in einem großen Projekt. Auf welchem Stand befinden Sie sich?
Ja, ich wohne zurzeit eigentlich alleine. Offiziell ist das eine betreute Wohngemeinschaft von 9 Personen. Aber... das habe ich Ihrer Dame am Empfang schon erzählt. Ich würde gerne an so einem Wohnprojekt teilnehmen und hätte vor 7 Jahren, vor 6,5 Jahren, hätte ich die große Gelegenheit gehabt, in so ein Projekt einzusteigen, wenn ich das gewusst hätte, dass so etwas existiert. Zum Beispiel diese Sache in Hitzacker hätte ich liebend gern, hätte ich da mitgemacht. Ich bin selbst auch Musiker und Künstler und bin aber eben jetzt schon 71 und da trat gerade meine Rente ein und genau zum gleichen Zeitpunkt, wo meine Rente eintrat, die leider nur 650 Euro beträgt, weil ich als Kirchenmusiker nur 16 Jahre hauptberuflich gearbeitet habe und sonst immer als freischaffender Musiker unterwegs war und auch
viel. Ja, und jetzt wollen Sie, haben Sie damals die Chance verpasst, habe ich jetzt rausgehört, und jetzt ja, denken Sie, vielleicht gibt es aber noch eine.
Ja, es ist nämlich so, ich bekam dann eine Sofortrente von 1.500 Euro pro Monat, die genau auf 10 Jahre angelegt ist. Und damit ist sie, habe ich vergessen zu sagen, das ist eine Erbschaft von meiner verstorbenen Mutter.
Ja, aber Herr von Stosch, so genau müssen wir das jetzt hier gar nicht da auseinandernehmen. Vielleicht bleiben wir mal beim gemeinschaftlichen Wohnen. In welche Richtung geht da Ihr Gedanke?
Ja, also ich würde gerne so einem Projekt mit meinem Mehrgenerationenhaus oder sonst irgendetwas... weil ich, wie gesagt, eben sehr, sehr viel Kontakt mit jungen Menschen habe, als Chorleiter, Jugendchor, Kinderchorleiter und so weiter habe ich immer, und außerdem bin ich in der Welt unterwegs, ich habe Kontakte nach Kuba, zu vielen Musikern.
Und jetzt fehlt das Geld und die Frage ist, wie können Sie sich das trotzdem?
Bin dann in verschiedenen Tanzgruppen auch mit verschiedenen Altersgruppen. Aber ich würde gerne in so eine große Sache einsteigen, nur mir fehlt das Geld. Ich habe jetzt diese 650 Euro pro Monat.
Okay, Herr von Stosch, ich würde gerne, weil wir auch andere Hörer haben, und das ist ja eine richtig Frage, glaube ich, die ganz viele Leute bewegt. Wie kann ich eigentlich in so ein Projekt, was ja durchaus auch herausfordernd ist, einsteigen, wenn ich eigentlich wenig Kapital habe? Die Frage gebe ich jetzt direkt mal weiter an unsere beiden ExpertInnen hier. Herr Herberhold, Sie gucken mich schon so an und wissen einen Rat vielleicht für Herrn von Stosch?
Also grundsätzlich sind alle diese Projekte ja gemeinwohlorientiert. Es geht eben darum, ihnen darum, keinen Profit aus dem Wohnraum, den sie schaffen, zu schlagen. Herr von Stosch, was ich Ihnen besonders ans Herz legen kann, ist das sogenannte Mietshäuser-Syndikat. Das ist eine Gemeinschaft kann man nicht richtig sagen. Das ist inzwischen eine Gruppe von 170 Wohnprojekten in ganz Deutschland, entstanden in den 1990ern aus der Freiburger HausbesetzerInnen-Szene und inzwischen sogar von Kommunen gefördert. Also eine erstaunliche Karriere, wenn man dran denkt, dass sie mal als Hausbesetzerinnen angefangen haben. Die setzen beim Mietshäuser-Syndikat besonders auf einen Solidarfonds und auf Direktkredite, also so ähnlich wie bei dem Projekt von Annette in Mannheim. Solidarische Menschen aus ganz Deutschland geben Geld dazu zu diesen Projekten. Das Mietshäuser-Syndikat ist als Verein organisiert und es reichen 250 Euro, um da Mitglied zu werden. Das heißt nicht, dass man dann für 250 Euro wohnen kann, aber da die den Eigentumsgedanken, der beim Wohnen ja in Deutschland ein großes Problem ist. Das gehört mir jetzt und da hole ich Geld raus. Da das Mietshäuser-Syndikat diesen Gedanken sehr stark verbannt aus dem eigenen Wohnen, sind die auch besonders gut geeignet für Menschen mit wenig Geld.
Herr von Stosch, das hört sich doch eigentlich so an, als ob man sich da mal hinwenden kann. Vielleicht hat Frau Höck noch eine Ergänzung, Frau Höck?
Ja, ich wollte vielleicht noch mal so ein bisschen auf die Bedeutung von gemeinwohlorientierten Projekten eingehen. Also gemeinschaftliche Wohnprojekte sind ja gerade nicht losgelöst von all den Bedingungen, die wir vorfinden, also der, wie man es Baukrise nennt, also hohen Zinsen. Das heißt, natürlich sind Projekte, die gerade in der Gründung sind, auch betroffen von solchen Preissteigerungen, die sind da nicht losgelöst. Was wir aber da beachten müssen bei so gemeinwohlorientierten Rechtsformen wie Genossenschaften oder Mietshaus-Syndikatsprojekten, dass die eben keine Renditeerwartungen haben. Das heißt, was passiert? Die schaffen preisstabiles Wohnen, weil es eben um die Kostenmieten geht. Also eben nicht Miete plus dann was an Renditeerwartung da ist, sondern wirklich das, was es braucht, um so ein Haus langfristig zu bewirtschaften. Und das macht diese Projekte so besonders. Also wir sehen das ja bei alten Genossenschaften oder eben auch alten Mietshaus-Syndikatsprojekten, wie niedrig da eben die Kaltmieten sind, weil die einfach nicht mehr steigen. Und das ist so ein Punkt, was diese Projekte auch so spannend macht für so eine Stadtentwicklung.
Und eben auch spannend für Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld im ersten Moment einbringen können und häufig sich dann ja auch anderweitig in die Projekte einbringen können. Herr von Stosch, Sie haben also wichtige Fragen hier aufgeworfen und ich hoffe, dass wir ein bisschen weitergeholfen haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Und jetzt haben wir Frau Sascha Samuel am Telefon. Frau Samuel. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie sind auch, tragen Sie auch mit dem Gedanken an gemeinschaftliches Wohnen?
Nein, aber ich arbeite im Baubereich und habe da jetzt einfach noch ein paar Fragen. Es wird so schön erzählt, ältere Gebäude, wenn die verkauft werden, werden die umgebaut und irgendwelche teuren Eigentumswohnungen draus gemacht und die alten Mieter müssen raus. Jetzt die Frage, wenn die alten Mieter irgendeine Möglichkeit finden, drin zu bleiben, das Haus wird trotzdem nicht jünger. Wenn Sanierung erforderlich wird und Geld erforderlich wird, woher kommt das dann für die Sanierung? Wer übernimmt die Sanierungskosten, wenn die Leute jetzt wenig oder kein Geld haben? Ja.
Frau Höck, das ist vielleicht eine Frage, mit der Sie auch schon immer mal wieder konfrontiert worden sind.
Ja, danke. Also wir bewegen uns ja jetzt, sage ich mal, in diesem gemeinwohlorientierteren Bereich. Also wenn wir jetzt sagen, wir kaufen das Haus mit der Genossenschaft. Wir haben ja dann die Situation, dass Sie als Mieterin oder als Person, die in diesem Haus wohnt, ja nicht mehr nur noch Mieterin sind, sondern Sie sind gleichzeitig ja auch Besitzerin, indem Sie einen Genossenschaftsanteil besitzen. Also ja, Genossenschaftsmitglied sind, Ihnen gehört ja quasi die Gesellschaft mit. Das heißt, Sie haben immer diese Doppelrolle. Und das macht es ja auch so spannend in diesem Prozess, weil natürlich ist Ihr Ziel, sage ich mal, als Mieterin, möglichst die Mieten gering zu halten. Aber Ihr Interesse, wenn Sie dann den Hut der Vermieterin aufsetzen, müssen Sie natürlich gucken, wie können Sie dieses Gebäude langfristig gut erhalten. Ja. Und das ist dann immer so eine Aushandlung. Und das wird dann aber ganz normal, wie in anderen bei anderen Immobilien auch getätigt, dass man eben einen Finanzierungsplan erstellt und da Instandhaltungskosten auch einkalkuliert, der dann eben über Mieten oder Nutzungsentgelte, wie es bei Genossenschaften ja dann auch heißt, eben dann also da ja mit einberechnet wird. Weil natürlich braucht es dann auch weiterhin diese Sanierung.
Das bedeutet aber, wenn Sie sagen, über Mieten eingerechnet wird, dass eine Miete doch steigen kann, weil es einfach erforderlich wird für die Sanierungsmaßnahmen.
Genau, klar, natürlich. Aber beispielsweise jetzt das Beispiel von der GIMA vorher, das ich erzählt habe, da wird ja schon geguckt, dass eben beispielsweise beim Verkauf auch ein kleiner Preiserlass eben da ist. Im Gegenzug kriegen eben die VerkäuferInnen dann die Zusicherung, dass das Haus halt langfristig gut bewirtschaftet wird und die MieterInnen drin bleiben können. Da muss man eben gucken, wo kann man Stellschrauben drehen, dass es eben nicht so, wie man diesen typischen Fall kennt, da gibt es dann die Luxussanierung und alle müssen ausziehen, dass man da eben guckt, wie man das gut in Verhältnis bringt.
Gibt es eigentlich, Frau Höck, Stiftungen beispielsweise, die jetzt nicht nur am Anfang einer Projektphase vielleicht unterstützen können, sondern eben auch im Verlauf? Denn also so, wenn ein Haus eben sanierungsbedürftig wird?
Es gibt beispielsweise, das ist jetzt ein bisschen, es gibt die Stiftung Trias, die ist sehr aktiv in dem Feld, die sich auch für so eine ökologische Bodennutzung einsetzen und eben auch für gemeinschaftliches Wohnen, die dann teilweise zumindest die Böden quasi kaufen und dann per Abpacht an Projekte abgeben. Das kann eben für eine Anfangsphase von der Finanzierung von so einem Projekt auch sehr hilfreich sein. Und über so einen Erbbaurechtsvertrag kann eben auch, können auch die Projektziele abgesichert werden. Also es gibt Stiftungen, die im Bereich tätig sind, in diesem Bereich gemeinschaftliches Wohnen.
Frau Samuel, haben wir so ein wenig an Ihrer Frage arbeiten können?
Ja, ich hätte noch ein zweites Thema. Herr Habermas hat vorhin erzählt von einem Haus in Frankfurt, von einem Bestandshaus, wo flexibles Wohnen früher, habe ich verstanden, möglich war. Wie funktioniert so ein Gebäude in Bezug auf Schallschutz? Also ich kann ja nicht nur ein Zimmer oder zwei Zimmer abkoppeln und sagen, okay, zur Küche habe ich Zugang. Ich möchte auch meine Ruhe. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Das wäre jetzt eben die Frage. Wie funktioniert sowas tatsächlich? Es hört sich für mich theoretisch so schön an.
Ja, das war unser Hörer, der angerufen hat. Der ist jetzt natürlich nicht mehr in der Leitung. Aber Lennart Herberholt hat ein Projekt auch tatsächlich besucht, die ein ähnliches Verfahren haben, Herr Herberholt.
Ja, das ist das hochspannende Projekt San Remo in München. Das ist eine interessanterweise eine junge Genossenschaft, die fast ausschließlich aus Architektinnen besteht, die sagen, in deutschen Großstädten, speziell in München, wird falsch gebaut. Und die haben dieses Projekt entwickelt, zusammen mit dem Leipziger Architekturbüro Summa Cum Femma, haben einen wichtigen Preis gewonnen und setzen komplett auf flexible Grundrisse. Also die Wohnung ist nicht mehr festgelegt und für alle Zeiten sozusagen betoniert für Vater, Mutter, Kind, sondern man kann immer wieder Räume abgeben. Und Frau Samuel, Sie haben es schon angesprochen, da hat man natürlich das Problem mit dem Schallschutz. In dem Buch geht es auch darum, erzählen die beiden Architektinnen Florian Summer und Anne Femmer, das war eine Herausforderung. Das hat teilweise auch die Baupreise wieder raufgetrieben, da den entsprechenden Schallschutz zu schaffen. Und man muss, wie glaube ich immer beim gemeinschaftlichen Wohnen, dann auch ein bisschen Abstriche machen. Also man kann nicht sagen, ich will in Gemeinschaft wohnen, aber ich will die Nachbarn auf gar keinen Fall hören. Sondern man muss dann in Kauf nehmen, dass man die vielleicht etwas besser hört als in der perfekt schallisolierten Eigentumswohnung.
So habe ich mir es auch vorgestellt. Mhm. Gut, vielen Dank.
Frau Samuel, gute Punkte angesprochen, direkt den Finger in eine Wunde gelegt. Ich danke Ihnen dafür, weil wir wollen hier ja auch nicht irgendwie im Wolkenkuckucksheim leben, sondern natürlich auf der Erde.
So ein bisschen raus, wie wenn die bösen Investoren unsinnige Investitionen tätigen würden und das glaube ich, da fehlt das Mittelfeld.
Ja.
Also tatsächlich, weil wenn der Staat, sage ich jetzt mal allgemein Staat, vorgeben würde, dass eben nicht nur Gentrifizierung stattfindet, also dass man aus solchen niedrigem Niveau ein Höchstniveau macht, sondern dass man da
das sagt,
man macht irgendwo
eben
zwischendrin was, dann würde ich das für sinnvoll halten.
Aber eben nicht die Realität aus dem Auge verlieren, genau. Frau Samuel, danke für den Anruf hier
auch
in unserer Sendung unter der 0800 2254 2254 können Sie sich auch beteiligen und mitreden hier bei dem, was wir besprechen. Wie wollen wir nämlich wohnen? Alternative Projekte für Jung und Alt. Und da sind bei mir Afra Höck und Lennart Herberholt und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, unter der 0800 2254 2254. Das ist jetzt Christine Schäfer. Schönen guten Tag, Frau Schäfer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Frage bitte.
Ja, ich habe das Programm jetzt leider nicht von Anfang an gehört und habe aus den letzten Fragen und Antworten so ein bisschen rausgehört, dass vielleicht manches schon angesprochen wurde von meiner Frage. Ich will die trotzdem nochmal stellen. Mein Mann und ich haben so am Berliner Stadtrand einen alten Bauernhof geerbt. Da gibt es im Moment auch schon Wohnungen drin, die bewohnt sind. Und unser Gedanke ist, dass künftig zu einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt zu entwickeln. Und uns fehlt so ein bisschen der Punkt, an dem wir uns ganz konzentriert über verschiedene Möglichkeiten, eine Genossenschaft gründen oder was es auch immer anderes an Rechtsformen gibt, die Übertragung an eine Stiftung zum Beispiel, wo wir uns darüber erkundigen können. Das würde ich gerne wissen.
Frau Höck, wäre das eine Frage für Sie, die Sie beantworten können oder wo Sie einen Tipp geben können?
Ja, gerne. Ja, ich würde vielleicht kurz auf den Prozess eingehen. Also was wären jetzt erste Schritte nochmal in der Überlegung? Also ich glaube, am Anfang, wenn das Ihr Eigentum ist, ist immer ganz wichtig, erstmal auch in die Selbstreflexion zu gehen. Was bedeutet es denn, daraus ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zu machen? Also geht es da auch für einen Wohnort für Sie oder geht es da darum, dieses Gebäude für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt zur Verfügung zu stellen? Weil das natürlich etwas damit macht, wenn Sie quasi Teil einer Gruppe und Eigentümerin eines Gebäudes sind. Da stellt sich dann ja auch immer die Frage, wie gut können Sie sich vielleicht auch trennen von Eigentum, wenn es dann irgendwie in eine Gemeinschaft gehen soll, die da alle irgendwie gleichberechtigt mitlegen? Oder treten Sie eher als Investor auf, der eben dieses Gebäude für gemeinschaftliches Wohnen zur Verfügung stellt? Mhm. Und Sie müssten wahrscheinlich eben auch nochmal mit den Baubedingungen und so weiter klären. Aber Sie meinten ja schon, da wohnen Menschen. Gerade bei landwirtschaftlichen Gebäuden muss man da manchmal ein Stück weit gucken, weil es bestimmte Regelungen manchmal gibt, dass keine Splittersiedlungen entstehen. Aber es klingt ja bei Ihnen schon so, als könnte man da wohnen. Das ist schon mal gut.
Ja, das haben wir teilweise schon, also mit einem befreundeten Architekten. Und ich habe auch schon gelernt, dass zum Beispiel alte Scheunen nicht immer als Wohngebäude geeignet sind, weil sie nicht so qualitativ hochwertig gebaut wurden.
Genau, da müssten Sie einfach nochmal gucken und wenn Sie dann Richtung Aufbau der Gruppe gehen, dann würde ich mal gucken, Sie können sich über bestimmte lokale Netzwerke in Berlin informieren. Da gibt es beispielsweise die Netzwerkagentur Generation Wohnen. Da könnten Sie auch mal einfach sich andocken und dann kommen Sie da, glaube ich, auf Netzwerke, die bestimmt Materialien zur Verfügung stellen können. Mhm. Ja, oder auch mal bei uns in Frankfurt natürlich auf der Webseite gucken. Wir haben auch einige Informationen, aber natürlich ist es für Sie dann Berlin die bessere Adresse. Mhm. Und wenn Sie Werbung machen für das Projekt, vielleicht noch einen Punkt. Es gibt ein Wohnprojekteportal der Stiftung Trias, wo man Projekte im Aufbau auch eintragen kann. Das könnte ja auch für andere Hörerinnen vielleicht interessant sein. Wenn man ein Projekt bewerben will, dann kann man das dort auf so einer Karte eintragen, damit andere Leute einen auch finden können.
Also Wohnprojekteportal.
Projekteportal der Stiftung Trias.
Stiftung Trias, also das ist so das Stichwort, was man sich vielleicht merken muss. Wollten Sie noch was ergänzen, Herr Haberholt?
Ich glaube, es ist wichtig, sich auch klar zu machen, was man sich wünscht von so einer Gemeinschaft und da sehr ehrlich zu sich zu sein, welche Bedürfnisse man hat. Und das Spannende an diesen Projekten ist ja auch, dass diese Bedürfnisse sich mit den Jahren verändern, dass die Menschen sich verändern und man irgendwann an einem ganz anderen Punkt ist, als der, an dem man angefangen hat. Also sich klar zu machen, dass das ein Abenteuer, ein Lebensabenteuer ist, auf das man sich einlässt.
Frau Schäfer, Sie lassen sich auf ein Lebensabenteuer ein.
Ich hätte noch eine Frage. Kann man die Sendung nachhören insgesamt?
Das wird alles online gestellt. Können Sie auf unserer Seite deutschlandfunk.de, genau, ja, deutschlandfunkkultur.de.
Dann kann ich auch die Infos vom Anfang noch mal.
Auf jeden Fall. Frau Schäfer, das ist auch ein guter Tipp an alle anderen, die sich jetzt mitten reingeschaltet haben. Natürlich im Netz haben wir die Informationen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und gebe weiter an Peter Valentin, der uns angerufen hat oder im Moment in der Leitung ist. Guten Tag, Herr Valentin.
Ja, guten Tag zusammen. Ich habe folgende Frage. Ich kenne einige Projekte, habe einige besucht und wir sind so 10, 15 Leute. Wir wollen auch was gründen und meine Frage geht daran, ich habe oft festgestellt, dass es dann bei, je nachdem, wie groß die Projekte auch sind, kommt es dann ja zu Konflikten. Mhm. Und da gibt es, würde mich mal interessieren, von den Praktikern oder auch von Journalisten, welche Methoden man da anwenden kann. Da gibt es irgendwie Soziokratur und Konsensverfahren. Ob mir da die Fachleute, ob die da was drüber sagen können über Konfliktschlichtung und Konsensverfahren und so weiter.
Herr Haberholt, in den Projekten, die Sie besucht haben, ist Ihnen da was Besonderes aufgefallen, was Sie auch gerne weitergeben würden?
Mir fallen da spontan zwei Sachen ein. Das ist einmal das Hamburger Projekt Brot und Rosen. Die sind schon seit 25 Jahren zusammen. Das ist das älteste Projekt in meinem Buch. Und die haben sich sehr schnell professionelles Coaching dazu geholt und machen, wenn ich das richtig im Kopf habe, einmal im Monat weiterhin eine Supervision. Und sagen, viele Gemeinschaften unterschätzen das. Also man hat diesen großen Idealismus und wir stemmen was gemeinsam und es wird alles ganz toll. Und dann denkt man auch oft, okay, wir lösen es jetzt untereinander, wir brauchen da keine Hilfe von außen. Und man sollte sich, das haben mir viele Projekte gesagt, schnell klar machen, okay, das ist hier ein existenzielles Thema, unser Zusammenwohnen. Im Zweifelsfall sollten wir uns vielleicht Hilfe von außen holen. Mir fällt da die Juristin und Sozialarbeiterin Helga Nissen ein, die seit Jahren Projekte berät und auch coacht. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, bieten auch Institutionen wie zum Beispiel die Stadtbauorganisation solche Coachings an.
Stadtbauorganisation. Was ist die Stadtbauorganisation?
Es gibt zum Beispiel Stadtbau Hamburg. Das ist eine von der Stadt Hamburg beauftragte, ich sag mal, Agentur, die Projekte berät und die eben auch Hilfestellung gibt, wenn es kracht. Denn es kann oft krachen, sowohl im Planungsprozess als auch im Bauprozess und dann auch im Zusammenwohnen. Und Stadtbau gibt es auch hier in Berlin und in München.
Also dass man vielleicht einfach mal unter dem Stichwort Stadtbau schaut und dann guckt, was für Stadtbauorganisationen es woanders noch gibt. Herr Valentin, Sie rufen aus Bonn an, also da ist ja vielleicht in Nordrhein-Westfalen eben auch was dabei. Frau Höck, können Sie noch was ergänzen? So eine Landesberatungsstelle wie Ihre ist wahrscheinlich auch in solchen Konfliktfällen manchmal gefragt, oder?
Auf der auf Ebene der Landesberatungsstelle begleiten wir Projekte einzeln ja nicht so eng. Das würden wir hessenweit nicht auf die Reihe kriegen. Da ist aber auch wichtig, eben auf die Netzwerke zurückzugreifen und auf eben Fachleute, die in dem Bereich tätig sind. Auch da nochmal der Hinweis auf Wohnprojekteportal der Stiftung Trias beispielsweise, wo bestimmte Fachleute in dem Feld auch gelistet sind zu allen möglichen Themen. Und ich würde unterstützen, was gesagt wurde. Also dieser soziale Prozess, den darf man nicht unterschätzen. Das ist eigentlich das A und O, damit so ein Projekt eben auch funktionieren kann. Und da auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, ist nicht verkehrt. Es gibt aber, ich sage jetzt mal vom Netzwerk Frankfurt aus beispielsweise, auch Veranstaltungen, die wir machen, wo es auch immer mal wieder um dieses Thema Konfliktlösung, Konfliktbearbeitung geht. Und so, das finden Sie bestimmt in Ihrer Region auch bestimmte Angebote, die Sie da nutzen können.
Herr Valentin, da gab es jetzt eine ganze Menge Tipps, oder?
Ja, wunderbar. Könnte ich noch eine Anschlussfrage stellen?
Wenn sie kurz ist, weil wir sehr viele Hörer haben und auch nochmal einen Moment verschnaufen wollen mit ein bisschen Musik.
Ja, genau. Nur ganz kurz, falls es noch ein Portal gibt für Gemeinschaft, also von gemeinschaftlich oder sagen wir mal gemeinwohlorientierten Immobilienbesitzern, das wäre natürlich auch spannend, weil das ist natürlich ein Problem, dass es überhaupt viel zu wenig solche Immobilien gibt, wenn sie dann ihre
gemeinwohlorientierte Immobilienbesitzer, also wie jetzt zum Beispiel die angesprochene GIMA, die wir schon hatten, aber das war jetzt nicht, kennen Sie so ein Portal, Herr Herberhold? Ist Ihnen das bekannt?
Ich kann da auch nochmal auf die Stiftung, auf die jetzt schon oft genannte Trias. Stiftung Trias verweisen. Es gibt hier in Berlin auch die relativ junge Stadtbodenstiftung, die sich um ein Thema kümmert, was wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, nämlich das Thema Bauland, Spekulation mit Bauland. Und die mir gesagt haben, es gibt inzwischen immer mehr Hausbesitzerinnen, die sich tatsächlich Gedanken darüber machen. Nicht, wie hole ich das Letzte an Kohle aus meinem Haus raus, sondern wie kann ich das in eine gemeinwohlorientierte, auf eine gemeinwohlorientierte Schiene bringen. Vielleicht wäre es dann auch nochmal interessant, mit der Stadtbodenstiftung Berlin zu sprechen.
Also, jetzt haben wir schon ein paar Stichworte gesammelt. Herr Valentin, Dankeschön für Ihren Anruf. Ich wünsche ein schönes Wochenende und gutes Gelingen bei Ihrem Projekt natürlich.
Vielen Dank auch an alle.
Wir kümmern uns heute um alle Fragen und Gedanken und Ideen rund ums Wohnen in unterschiedlichsten Wohnformen, nämlich zum Beispiel in Baugruppen oder in Wohngemeinschaften. Hier heute im Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Lennart Herberhold und mit Afra Höck und mit Ihnen unter der 0800 2254 2254. Oder Sie schicken eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und das hat getan Alexandra Kovac, die uns schreibt: Guten Tag. Es gab zu Hausbesetzerzeiten massenhaft Projekte gemeinsamen Wohnens. Diese Gemeinschaften und selbstbestimmtes Leben sind aber im bürgerlichen Staat und in kapitalistischen Eigentumsverhältnissen nicht erwünscht, weshalb der Staat diese alle zerstört hat und es heutzutage leider kein einziges besetztes Haus mehr gibt, sagt Frau Kovac. Ich glaube, das ein oder andere besetzte Haus gibt es noch, aber tatsächlich als Tendenz, Herr Herberhold, hat sie ja recht.
Es wird weniger, ja. Ich denke jetzt an Hamburg, die berühmte Hafenstraße. Das hat dann aber dazu geführt, dass die Häuser weiter nicht kommerziell bewohnt werden. Aber das wird weniger. Gleichzeitig nochmal aufs Mietshäuser-Syndikat. zu schauen, lohnt sich da, glaube ich. Denn wie gesagt, die sind entstanden aus der Hausbesetzerinnen-Szene. Mhm. Setzen weiter darauf, die schöne Tagline ist, die Häuser, denen die drin wohnen, also setzen weiter darauf, dass Wohnen nicht gewinnorientiert sein soll. Und dieses Mietshäuser-Syndikat bzw. die Projekte werden inzwischen auch von Kommunen wie zum Beispiel Hamburg unterstützt. Das heißt, dieser Geist des gemeinschaftlichen und solidarischen, der ist nicht tot, würde ich sagen.
Sagt hier Lennart Herberholt.
Und ist sogar ein bisschen institutionalisierter jetzt, als es das vielleicht in den 80er, 90ern war.
Und einige Kommunen merken, dass sie vielleicht da auch genau mit zusammenarbeiten sollen. Marianne Klöckner ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Klöckner.
Ja, guten Tag. Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage. Und zwar hat mich der Initiator oder Ihr Anrufer draufgebracht, der gesagt hat, wir haben so ein super Projekt in Weimar. Mhm. Aber es wird in Zukunft immer schwieriger, weil die Behörden immer mehr Auflagen machen. Ja. Und die Frage ist, sind die Behörden eigentlich nicht verpflichtet, auch eine Stelle einzurichten, die sich speziell um solche Anfragen kümmert und dann auch vielleicht mit den entsprechenden Abteilungen, die dann die Genehmigungen erteilen, auch das zu kommunizieren? Weil was nützt es, wenn ich praktisch als Projektträger sehr gut vorbereitet bin, aber die Behörde sagt, nein, passt uns nicht aus den und den Gründen oder was weiß ich, was die dann für Argumente nehmen und vielleicht auch noch ganz andere Absichten, dahinter verbergen. Also ich habe da so einen Film gesehen, das war wirklich faszinierend. Es war ein amerikanischer Film, das war sehr interessant. Der Mann wollte ein neues Haus bauen, war schon alt, weil seine Frau, die konnte das alte Haus, die alte Farm nicht mehr benutzen, dann wollte er ein neues Haus bauen. Er konnte das, er hatte das gemacht und dann hat er eben diverse Auflagen immer wieder von dieser Baubehörde bekommen. Und zum Schluss war das so, die ganzen Balken, die das Haus getragen haben, sollten weg, weil die keinen Stempel von dem Ingenieur getragen haben, der für die Sicherheit des Hauses verantwortlich ist. Und solche Sachen. Und dann natürlich muss dann immer Geld auch dafür bezahlt werden. Und da gibt es viele Gründe, warum eine Behörde sagen kann, wir genehmigen das nicht. Und das scheint in Deutschland extrem zu sein. Das hört man ja von allen Seiten.
Frau Glöckner, dann gehen wir doch die Frage einfach mal weiter.
Gerne.
An Frau Höck, die ja in so einer Beratungsstelle vielleicht genau damit Erfahrung hat. Frau Höck.
Ja, also ich würde schon sagen, dass sich da auch was tut. Also es gibt ja mittlerweile eben Städte, die auch extra Stellen haben, die für gemeinschaftliches Wohnen oder eben diese Konzeptverfahren auch verantwortlich sind. Und trotzdem sehen wir natürlich, dass diese Projekte mit ihrer Innovation dann oft einfach irgendwie schneller sind als unsere gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür und dann doch auch oft eben an Grenzen kommen. Und da braucht es, glaube ich, auch noch eine stärkere Sensibilisierung und auch eine Verankerung des Themas eben als einen festen Bestandteil von Wohnungspolitik und von Stadtplanung. Also genau. Nicht mehr das also als Nischenthema zu betrachten, sondern dass es wirklich ein fester Bestandteil unserer Planungskultur auch wird.
Ich glaube, da hat ein Hörer, der sich auch in der Leitung befindet, quasi eine Anschlussfrage, Frau Glöckner. Sie haben quasi in ein Wespennest gestochen. Ich begrüße Christian Best am Telefon.
Ja, wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich habe jetzt so viel nicht mitbekommen von den letzten Worten, weil ich mit Ihrer Kollegin gesprochen habe. Aber ich habe halt nur Stadtplanung gehört. Genau das ist mein Thema. Ich hebe einfach mal an und Sie können eingreifen, wenn das alles schon mal vorgekommen ist. Ich wohne in Köln, man hört es zwar nicht, ich bin Arbeitsmigrant aus Hessen in Köln und habe einen denkmalgeschützten Vierkanthof gekauft, glücklicherweise mit viel Problemen, aber es hat jetzt am Ende geklappt. Nur so kurz, ich habe den eine Woche nach Kriegsbeginn gekauft und die Zinsen sind dementsprechend galoppiert. Also, aber selbst gewähltes Leid, alles gut, wir haben es jetzt geschafft, den Hof zu kaufen und ursprüngliche Agenda war und ist immer noch ein gemeinschaftliches, gruppenübergreifendes Wohnen mit Behinderten, alt, jung, dick, doof, dünn und Normalverrückten wie uns. Das Problem ist, alle finden das super, alle klopfen auf die Schulter, aber man kriegt keine Unterstützung. Gut, auch da hat man eine gewisse Hohlschuld, man muss sich um alles kümmern, das ist auch in Ordnung so. Aber wenn man das auch mal in die Öffentlichkeit bringt, zum Beispiel Presse oder Stadt, kriegt man auch da keine Rückmeldung und keine, ja, wie soll man sagen, einfach mal gucken Sie mal hier, gucken Sie mal dort. Und wenn Sie gerade das Thema Stadtplanung ansprechen, es geht in diesem denkmalgeschützten Hof nicht nur um das alte Gemäuer, um das Denkmal, um das Wohnen in dem Gemäuer, sondern vielleicht auch um die Bedeutung, die dieses alte Gemäuer in dem doch sehr urbanen Raum Köln noch wieder haben kann. Also da geht es auch wirklich um Quartiersentwicklung. In Köln heißt es Veedel. Aber auch da kriegt man keinen Ansprechpartner. Und jetzt sind wir gerade in der Planungsphase, müssen planen, weil Zeit ist Geld gerade, weil die Zinsen steigen immer noch. Ja. Und ich kriege keinen von der Stadt, der mir sagt, ja, dann gucken wir mal. Dann zum Beispiel Verkehrswegeänderung, damit man E-Autos laden kann an der Fassade. Was ist mit Langzeit Warmwasserspeicherung? Da brauche ich vielleicht einen Turm, um
eigentlich sollte man meinen, die Leute, die Stadt leckt sich die Finger nach einem Projekt wie dem ihrigen.
Das sollte man meinen, aber es passiert nicht. Vielleicht hört es jemand aus Köln. Schönen Gruß.
Ja. Ich habe vorhin das Stichwort Konzeptverfahren gehört. Ist das etwas, was da irgendwie das richtige Stichwort ist, Herr Haberholt oder Frau Höck?
Also mein Eindruck ist, dass Kommunen bewusster wird, dass gemeinschaftliches Wohnen, nicht kommerziell orientiertes Bauen ein wichtiger Impuls für Stadtentwicklung ist und dass sie das entsprechend fördern. Ich glaube, wir sammeln auch noch die sämtliche Links, wo man sich informieren kann. Und das erzeugt natürlich, Herr Best sagt, er hat diese Ideen und diese Wünsche. Und diese Energie von solchen Gemeinschaften trägt wahnsinnig bei zu einer kreativen Stadtentwicklung. Und es ist gleichzeitig wahnsinnig schwierig, sich mit diesen sehr strikten Bauordnungen auseinanderzusetzen.
Wer kann denn so ein Ansprechpartner sein, Frau Höck? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt direkt in Köln wahrscheinlich, können Sie da niemanden nennen, aber diese Probleme bei den Behörden, keine Ansprechpartner zu finden, das ist ja wahrscheinlich nicht das ein alleinige Problem von Herrn Best, oder?
Nein, sicherlich nicht. Also gerade auch in kleinen Gemeinden ist es ja oft auch personell gar nicht möglich, da eine extra Stelle zu schaffen. Auch das ist oft ein Problem. Jetzt in größeren Städten gibt es da eigentlich schon oft dann auch eben Beratungsstellen. Also ich würde da auch empfehlen, gucken Sie auf die lokalen Netzwerke. Und ich würde auch empfehlen, vernetzen Sie sich mit Projekten, die es in Köln schon gibt. Einfach auch, wir sehen das in Frankfurt immer wieder, dieser Zusammenschluss verschiedener Wohnprojekte, das gibt ja auch eine bestimmte Kraft, dann auch auf Rahmenbedingungen einwirken zu können. Also es ist eine zivilgesellschaftliche Bewegung und da braucht es eben auch diese Vernetzung.
Herr Best, haben Sie da schon in Angriff genommen, sich mit anderen Projekten?
Auf jeden Fall. Ich bin ja seit 5 Jahren an dem Hof dran. Im Vorfeld haben wir uns schon drüber unterhalten. Haben wir schon gemacht, werden wir auch weiterhin tun. Es gibt ja diesen Petershof da im Westen der Stadt. Der ist aber zum Glück der Stadt. Also auch das ist nochmal ein Punkt von wegen Allgemeingut. Wem gehört die Stadt? Ich habe ja, als es um die Ecken ging mit der Finanzierung, die Stadt gefragt, wollt ihr den Hof abkaufen? Und ich kaufte den Erbpacht oder pachte ihn den Erbbaurecht zurück. Nee, machen wir nicht. Das ist nicht die Agenda der Stadt. Da ist mir mit Verlauf, darf man das sagen? Nee, also Sie können sich denken, was ich eigentlich sagen will. Ich habe mich im Vorfeld mit der Lokalpolitik getroffen, die für den Bereich Nippes, das ist so 300.000 Einwohner, glaube ich, zuständig ist. Die haben alle gesagt, ja, das wäre doch toll. Selbst der CDU-Mann hat gesagt, wäre doch toll, wenn die Stadt es kaufen würde. Aber die Behörde sagt, nee, machen wir nicht. Also es ist irgendwie, man kommt sich vor wie so ein bisschen Kafkaesk. Okay, sei es drum, ist wie es ist. Es ist auch nicht so, dass ich keinen Ansprechpartner habe. Ich habe gestern erst eine tolle E-Mail geschrieben. Ich hoffe, dass was draus wird. Ja. Aber das sind eben Probleme. Vielleicht noch eine Anmerkung, weil ich immer die Stiftung Trias höre und all diese Sozialbanken vielleicht. Ich habe einen großen Haken dran gemacht. Es ist vielleicht ein bisschen despektierlich jetzt, aber denen sind die Hände gebunden, um es positiv auszudrücken. Also wir haben ein total kapitalistisches Finanzierungssystem in Deutschland, gerade was solche Sozialprojekte betrifft. Das können die gar nicht mehr finanzieren, weil denen die Hände gebunden ist. Die können nicht über ihren Schatten springen, sprich BaFin oder so. Ich bin kein Fachmann des Bankenwesens. Das ist die Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die können soziale Projekte nicht mehr finanzieren, wenn nicht genug Eigenkapital da ist. Und da krankt es einfach dran. Tolle Ideen sind toll, es nutzt aber keinem was, wenn das Geld fehlt. Und das ist vielleicht nochmal auch, und das ist kein Wink an die Politik, das ist ein Muss der Politik, wenn sie daran was ändern möchte. Wenn große Investoren noch die Möglichkeit haben, was zu machen, dann machen die das. Aber was ist der Sinn der Investoren? Die müssen Geld verdienen. Auf wessen Kosten? Also das ist ja trivial, ja?
Herr Best, Entschuldigung. Sie laufen hier offene Türen ein, sehe ich am Nicken von Herrn Haberholt und ich nehme mal an, Frau Höck, die ich nicht sehen kann, nickt genauso. Herr Best, Dankeschön für all die Gedanken und helfen konnten wir Ihnen jetzt nicht, aber die Daumen drücken können wir weiter, dass die E-Mail, die Sie geschrieben haben, das bringt, was sie bringen soll. Wir sind hier im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur über ganz neue Wohnformen. Dankeschön, Herr Best. Und am Telefon begrüße ich jetzt Jochen Hertrams. Schönen guten Tag, Herr Hertrams.
Ja, guten Tag. Ich bin aus Bremerhaven und wir sind ein Projekt von 10, 15 Menschen, die gerne ein Wohnprojekt aufbauen würden in Bremerhaven. Und wir haben folgende Frage. Wir sind gerade dabei, die Rechtsform uns zu überlegen. Also ob nun Genossenschaft oder GmbH und Co. KG. Der Hintergrund ist da, dass einige von uns Eigentum haben, was sie gerne verkaufen würden und was sie dann in diese neue Gesellschaft eingeben würden. Aber andererseits sieht man in der Genossenschaft nicht so, dass man selber quasi Eigentum behält fürs Alter, sondern dass es dann ja in die Gesamtgenossenschaft übergeht. Und deswegen würde uns interessieren, welche Formen es gibt, um dieses Eigentum zu erhalten für Menschen, die eben Eigentum einbringen wollen in eine solche Wohnform.
Frau Höck, wäre das eine Frage an Sie?
Ja, also es ist ja nicht so, dass wenn Sie das Geld in die Genossenschaft einlegen, das weg ist, sondern es ist ja Ihr Genossenschaftsanteil, den kriegen Sie auch wieder raus, wenn Sie gehen. Der ist dann immer noch genauso hoch, das ist dann eben keine Wertsteigerung mit drin, aber das wäre ja auch irgendwie verrückt, weil Sie zahlen ja gleichzeitig ein Nutzungsentgelt, das heißt Wertsteigerung müssen Sie ja immer selber finanzieren, das heißt es wird irgendwie von der einen Tasche in die andere laufen. Genau, so oder so, also dieses Geld kann ja drin liegen, ein Genossenschaftsanteil kann auch vererbt werden, also wenn so ein bisschen diese Idee des Eigentums da ist. Und was ich auch nochmal betonen will, wenn Sie jetzt unterschiedliche finanzielle Hintergründe auch in der Gruppe haben, dann nochmal zu überlegen, können Sie, da gibt es ganz spannende Modelle auch in Genossenschaften, wie man es dann schaffen kann, dass manche Leute eben mehr Eigenkapital, also Genossenschaftsanteile zeichnen können und andere weniger, um da auch so einen solidarischen Ausgleich zu machen, um eben als Gruppe dieses Haus finanzieren zu können. Also es geht ja dann um eine gemeinschaftliche Finanzierung. Das so in der Kürze vielleicht, wenn das so in Richtung Ihrer Frage geht.
Ja, wer würde denn da beraten zum Beispiel, also genau um so eine solche Form mal auszuloten?
Also bei der Genossenschaft, wenn Sie da Richtung Genossenschaft gehen, eine Genossenschaft wird ja immer mit einem Prüfverband auch gegründet. Also Sie brauchen einen Prüfverband, der Sie dann auch nochmal prüft. Und da kann man bestimmt auch nochmal in so einer Gründungsberatung bestimmte Dinge nachfragen. Letzten Endes brauchen Sie dann natürlich auch bei der GmbH und Co. KG irgendwann auch vielleicht nochmal eine Rechtsberatung. Also das können wenige Beratungsstellen leisten, weil es da ja tatsächlich um sehr rechtliche Details geht. Also dann braucht es dann irgendwann auch die Fachleute bei so Detailfragen.
Vielleicht noch mal
aber für so eine grundsätzliche Beratung, genau, schauen Sie mal, was es bei Ihnen in der Region irgendwie an Netzwerken gibt. Und dann hilft es auch immer noch mal bei Projekten nachzufragen, die sich vielleicht als GmbH und Co. KG gegründet haben oder eben als Genossenschaft. Und da noch mal zu fragen, was waren denn bei euch die Fragestellungen und Fallstricke und wie habt ihr daran dann entschieden?
Würden Sie sagen, ganz kurz, ob eine GmbH und Co. KG eher Geld von Banken also als Kredite bekommt, als eine Genossenschaft? Oder wovon hängt das ab?
Habe ich nicht so die Erfahrungswerte mit. Ich würde sagen, dass das beides ganz gut klappen kann. Als Genossenschaft sind Sie halt als Träger, der sich verschuldet. Genau, und als GmbH auch. Ist halt immer die Frage, wie Sie das Eigentum, also Eigenkapital nachweisen. Aber eigentlich sollte da beide Formen möglich sein. Also ich kenne Projekte in beiden Formen. Von daher das sollte gut klappen, beides eigentlich.
Okay.
Dann Herr Hartrams, dann wünschen wir Ihnen viel Glück. Wie weit sind Sie schon? Also jetzt alle sind sich einig und ein Objekt haben Sie auch schon?
Nein. Wir sind einen Verein gegründet und wir haben jetzt die ersten Interessenten gesammelt. Und jetzt sind wir mit der Stadt in der Verhandlung, ein Gelände zu bekommen dafür. Und sind jetzt quasi vor der großen Frage, wie finanzieren wir das und in welcher Form wollen wir gerne auch dieses gesamte Projekt führen?
Herr Hartrams, es ist unheimlich spannend, finde ich, zu hören, an was für Projekten unsere Hörerinnen und Hörer schon beteiligt sind oder Interesse haben und wie weit sie sind. Das ist toll zu hören. Danke für Ihren Anruf und ein schönes Wochenende wünsche ich. Und ein Projekt können wir jetzt, glaube ich, mit der Hilfe einer Hörerin auch noch vorstellen. Frau Bayer, Susanne Bayer ist am Telefon. Ja. Sie leben auch in einem Wohnprojekt.
Ja, noch nicht. Da wollte ich noch einen ganz interessanten Aspekt benennen. Und zwar sind wir noch in der Gründungsphase, also beziehungsweise wir haben uns gegründet und wir sind einen ganz interessanten Weg gegangen. In der Stadt Wiesbaden hat sich der Wunsch auch entwickelt, dass Wohnprojekte ja auch Quartiere beleben können, also dieses Wirken ins Quartier. Es wird ein neues Quartier entwickelt in der Stadt Wiesbaden und wir haben uns über einem Konzeptvergabeverfahren dort beworben, und zwar gemeinsam mit der städtischen Wohnbaugesellschaft. Mhm. Wir haben einen Kooperationsvertrag mit der städtischen Wohnbaugesellschaft geschlossen. Und die Wohnbaugesellschaft ist sehr interessiert daran, jetzt auch dieses Wohnprojekt zu unterstützen und zu fördern. Und wir werden gemeinsam dieses Bauprojekt angehen. Und wir haben auch den Konzeptvergabeverfahren gewonnen, also bekommen den Raum in diesem Quartier, auch unter diesem Aspekt, mit diesem Konzept in das Quartier wirken. Wir wollen also tatsächlich auch Form von Konzerten, kleinere Ausstellungen, Lesungen anbieten, weil die Stadt, die Kommune möchte natürlich auch das fördern, den Gedanken in Zukunft, dass eben die Vernetzung untereinander in den Städten stärker wird.
Herr Herbold, das ist eigentlich auch so ein Gedanke in München-Riem gewesen, ne? Dass man also in das Quartier hineinwirkt, also dass die Gemeinschaft nicht nur auf sich guckt, sondern eigentlich ins Quartier.
Richtig, also dass das Projekt San Remo stellt Flächen zur Verfügung für soziale Projekte zum Beispiel. Und das ist was, was man bei vielen Projekten sieht, auch bei dem Viertel 8 in Mannheim. Sie versuchen, sich zum Viertel hin zu öffnen. Und ich glaube, das ist auch was, was diese Projekte so besonders und wertvoll macht für Städte. Dass man eben nicht sagt, wir schotten uns ab in unseren eigenen vier Wänden und alle anderen sollen bitte draußen bleiben. Das heißt natürlich nicht, dass das ganze Viertel ständig zu Besuch kommen kann, aber man ist offen für die anderen und tauscht sich aus.
Frau Bayer, also toll, dass Sie uns hier am Ende unserer Sendung auch noch so ein Beispiel gegeben haben und Sie sind noch mittendrin. Wir wünschen viel Glück.
Genau, danke schön. Vielen Dank.
Viel Glück.
Genau, viel Dankeschön. Glück. Frau Bayer, ein schönes Wochenende. Vielleicht da auch noch ein bisschen Entspannung, bevor es am Montag wieder mit Banken oder was weiß ich weitergeht. Wenn ich jetzt hier mal so die letzte Sekunde noch benutze, Frau Höck, so die letzten zwei Stunden resümierend, es ist doch eigentlich eine ganze Menge in Sachen neue Wohnformen unterwegs, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es freut mich auch total, dass so viele Projekte in Gründung oder im Werden schon auch angerufen haben oder auch schon im Sein. Und ich glaube, ich könnte jetzt auch noch zwei Stunden weiterreden. Wir haben viele Themen angerissen. Genau, also vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut.
Herr Haberhold, noch was Neues kennengelernt?
Ja, einiges Neues kennengelernt und neugierig geworden auch auf diese Projekte, die da entstehen. Ich fand das interessant, was der Herr Best aus Köln gesagt hat. Also er will ein gemeinwohlorientiertes Projekt machen und solche Projekte finden aber im Rahmen des Kapitalismus statt. Also man muss sagen, das sind keine Inseln, wo diese Gesetze nicht mehr gelten.
Nicht auf einem anderen Stern, ja.
Aber diese Idee des Teilens statt Besitzens, die Idee, eigene Ansprüche zurückzuschrauben auch beim Wohnen, zum Beispiel weniger Fläche zu verbrauchen, das ist, glaube ich, was, wo diese Projekte tatsächlich auch Vorbild sein können für den Rest der Republik.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort hier am Ende unserer Sendung zum Thema Wie wollen wir wohnen? Ich bedanke mich bei Lennart Herberhold, Journalist, der ganz viele Projekte beobachtet hat und begleitet. Und auch Frau Höck, die Leiterin der Landesberatungsstelle Gemeinschaftliches Wohnen in Hessen. Allen Ihnen und die Sie angerufen haben, durchgekommen sind oder auch nicht durchgekommen sind, ein schönes Wochenende.